Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Online-GBS. Es geht nach wie vor um den zweiten Timotheusbrief und das ist heute schon der siebte Teil, den wir uns anschauen. Und wir befinden uns nach wie vor im zweiten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes und ich wollte vorher mal eine Frage stellen. Woher wissen wir eigentlich, wer das Tor zur Weltmeisterschaft 2014 für Deutschland geschossen hat? Nun, woher wissen wir das? Ja, das gehört irgendwie vielleicht zur Allgemeinbildung, vielleicht interessieren wir uns auch dafür und vielleicht haben wir es sogar gesehen. Natürlich weiß es vielleicht jeder, es war Mario Götze. Woher wissen wir eigentlich, dass es die Erdanziehungskraft gibt? Nun, das haben wir mal gelernt. Und wenn wir was fallen lassen, dann fliegt es normalerweise nach unten. Es sei denn, man hat Luftballons mit Helium gefüllt. Eine weitere Frage, woher wissen wir denn eigentlich, dass es Liebe gibt? Nun, wir spüren Liebe, wir erleben Liebe, wir, ja, kennen Liebe aus dem eigenen Leben wahrscheinlich. Woher wissen wir denn eigentlich, dass die Erde rund ist? Was ist, wenn jemand kommt, der sagt, die Erde sei eine Scheibe? Woher wissen wir das? Nun, da vertrauen wir der Wissenschaft und denken einfach, dass es sich da um eine Verschwörungstheorie handelt oder um Ähnliches. Ja, aber woher wissen wir denn, dass es falsch ist, wenn jemand kommt, der behauptet, dass alles, was wir anfassen, dass es eigentlich gar nicht existiert, dass es nicht real ist? Oder woher wissen wir eigentlich, ja, verschiedene Dinge in unserem Leben? Weil wir sie gelernt haben, weil wir uns darin vielleicht auskennen in der Materie. Aber was ist, wenn heute jemand kommt, der sagt, dass Jesus gar nicht der Sohn Gottes ist? Was ist, wenn jemand kommt, der sagt, dass die Mutter Jesu gar keine Jungfrau war? Was ist, wenn jemand kommt, der sagt, Jesus war verheiratet? Wenn jemand kommt und sagt, dass das Opfer, das Jesus am Kreuz auf Golgatha gebracht hat, gar nicht ausreicht für unsere Sünden? Da müssen wir dann in die Bibel reinschauen. Da müssen wir dann gucken, was sagt das Wort Gottes dazu? Und dann ist es gut, wenn wir wissen, was das Wort Gottes darüber sagt. In unserem heutigen Teil der GBS geht es nicht um eine einzelne Irrlehre, sondern es geht vielmehr darum, wie sich Timotheus, der Jünger des Paulus, verhalten soll in einer Welt, in einem Umfeld, in dem es Irrlehre gibt oder gab, in dem es Irrlehrer gab, die ihr Unwesen trieben. Wie sollte man sich da verhalten? Das werden wir uns heute anschauen und ich lade euch ein, mit mir zusammen die Verse 14 bis 18 zu lesen. Leider schaffen wir es heute auch nicht weiter als diese Verse, aber die haben es auch in sich und ich glaube, dass die sehr gemeinderelevant sind für uns auch heute. Deshalb, wie gesagt, lade ich euch ein, lasst uns miteinander lesen, 2. Timotheus 2, 14 bis 18. Da schreibt Paulus folgendermaßen: Bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist, als zur Verwirrung der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit, und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Vorweg sei gesagt, dass nur dann, wenn wir Gottes Wort wirklich gut kennen, können wir eine Irrlehre aufdecken, können wir eine Lüge enttarnen, entlarven. Nur wenn wir uns in Gottes Wahrheit auskennen, das, was Gott zu uns sagt, dann sind wir bereit dafür, bei einer Irrlehre nicht umhergeworfen zu werden wie eine Fahne im Wind. Es gibt nämlich jemanden, und über den hatten wir es schon, der ist daran sehr interessiert, uns Christen, uns als Gemeinde zu Fall zu bringen. Und das ist der Widersacher der Teufel. Der Widersacher der Teufel, der wird in Johannes 8 gut beschrieben. Da sagt Jesus selbst über ihn, und Jesus kennt ihn ja. In Johannes 8, Vers 44 Da wird er ja beschrieben, und auch Jesus nennt hier Ross und Reiter, eine Sache, die wir heute Abend auch tun werden, oder beziehungsweise die Paulus selbst tut. Er nennt hier Ross und Reiter in Johannes 8,44 und sagt: Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Und jetzt kommt eine Beschreibung über den Teufel. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er es aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also der Teufel wird hier wirklich mit den Worten, ja, mit Lügner, mit Mörder, mit Unwahrheit beschrieben. Und genau das ist es, was der Teufel auch in die Gemeinde bringen will. Lüge, Unwahrheit, Unruhe und so weiter. Und Paulus gibt dem Timotheus jetzt hier eben diese Anweisungen, indem er sagt, wie er damit umzugehen hat. Er ermahnt ihn hier genau zu dem, dass andere Menschen ebenso in seinem Umfeld sind, und diese Namen haben wir schon gelesen, Hymenäus und Philetus, die ihr Unwesen treiben. Paulus beginnt also von Vers 14 an, den Abschnitt bis Vers 18, mit einem Imperativ. Und wir lesen auch in diesem Abschnitt wieder drei Imperative. Wir wissen ja, dass dieser Brief gespickt ist mit Imperativen, mit Dingen, die Timotheus tun soll. Und auch hier beginnt er, und er sagt: Bringe in Erinnerung und bezeuge diese Sachen. Das ist im Griechischen ein Wort, also bringe in Erinnerung ist ein Wort und ist ein Imperativ. Und es zeigt auf, was denn unschöne, aber notwendige Dinge sind eines Hirten der Gemeinde, in diesem Fall Timotheus. Unschön deswegen, weil man sich mit solchen Sachen intensiv auseinandersetzen muss, aber notwendig auch deswegen, weil es eben um das Leben, um das geistliche Leben einer Gemeinde geht. Und so lesen wir das, wie Timotheus hier vorgehen muss. Paulus ist sich der Auswirkung von Irrlehre und von Irrlehrern durchaus bewusst. Es ist hier nicht das erste Mal, dass Paulus gegen solche Irrlehren kämpft. Viele Briefe basieren eben nur aufgrund dessen, weil es in dem Gebiet Irrlehren gab, weil es Menschen gab, die sich ja da einfach mit falschen Dingen auseinandergesetzt haben. Und in Vers 13, den hatten wir letztes Mal schon angeschaut, da haben wir schon gesehen, wie Timotheus sich selbst vor Irrlehren schützt. Vers 13 steht: Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Auf die Treue Gottes kommt es an. Und darauf muss sich Timotheus letztendlich auch berufen. Er hat die Lehre gehört, und mit einer gesunden Lehre im Nacken, mit dem, dass Gott treu ist, kann Timotheus jetzt nach vorne gehen und sagen, was Sache ist. Er soll die Gemeinde in Ephesus wieder zurechtbringen und wieder auf Kurs bringen. Und deshalb kommt Paulus hier nochmals und sagt: Bringe jetzt in Erinnerung. Bezeuge ernstlich vor dem Herrn. Paulus beharrt darauf, dass sein Jünger aktiv diesen Dingen nachgeht und nicht einfach ja, dieser Sache seinen Lauf lässt, sondern gehe aktiv jetzt dagegen vor. Denn wisst ihr, Irrlehren in der Gemeinde und ein von der Bibel her bewertetes falsches Verhalten von deren Gliedern, von Christen, ist niemals einfach so zu ignorieren oder zu dulden. Das darf nicht vorkommen in unseren Gemeinden. Ich weiß, es kommt vor, weil wir alles Menschen sind, aber es darf nicht vorkommen, denn es frisst um sich. Es löst sich auch nicht einfach wieder von alleine auf, wenn man darüber lang genug schweigt, wenn man darüber nichts sagt, wenn man, ja, wenn man das einfach mal so ein bisschen ein schwarzes Tuch drüber wirft. Es löst sich nicht auf, sondern es frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Wir haben das an anderer Bibelstelle. Lass uns mal Galater 5 aufschlagen. In Galater 5, da lesen wir von diesem sogenannten Sauerteig in Galater 5, 7 bis 9. Auch hier eben dieser Brief ist auch geschrieben aufgrund oder mitunter aufgrund einer Irrlehre. Galater 5, 7 bis 9, da steht: Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Also, die Leute hier, die Galater, die liefen mal gut, aber es kam jemand, der hat sie davon weggebracht. Und es war nicht Gott, so sagte es in 8. Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Gott hat sie ja berufen. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Also ein bisschen von dem, von dieser Irrlehre kann schon dran schuld sein, dass eine ganze Gemeinde kippt, dass standhafte Christen, ja, fallen. Paulus sagt der Gemeinde hier eben, dass sie mal gut unterwegs waren. Und von daher ist es auch hier bei Timotheus eben eine große Dringlichkeit, bringe diese Sachen jetzt in Erinnerung und bezeuge ernstlich. Wenn Paulus weitermacht und sagt, was Timotheus denn weitergeben soll, dann heißt es hier im Text einfach nur, dies, bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn. Nun, was bedeutet dieses dies? Dieses dies bezieht sich unter anderem auf die Verse davor, auf die Verse 11 bis 13. Es kann sich aber auch vom Grammatikalischen her darauf beziehen, auf das ganze Kapitel oder eben auf das ganze Buch oder auf diesen ganzen Brief. Bringe in Erinnerung, was dir wichtig geworden ist, was dein Fundament ist. Das, was wir gerade eben beschlossen haben in Vers 11, glaubwürdig ist das Wort und so weiter. Ja, also es ist eine Gesamtheit, die Paulus hier an den Tag legt und sagt, Timotheus, bring das ganze Ding den Menschen wieder in Erinnerung, deiner Gemeinde in Erinnerung, deinen Freunden, dir selbst. Es ist Jesus, um den es eben geht, in diesem Brief, in diesem Kapitel und auch in diesen drei Versen direkt davor. Und deshalb ist es wichtig, dass er sich auf Jesus wiederum fokussiert, durch den alles vollbracht wird. Vor dem Herrn macht Paulus hier weiter. Bringe in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn. Timotheus soll eben vor dem Herrn diese Dinge tun. Und diese Redewendung möchte deutlich machen, dass es sich hierbei nicht um einen gut gemeinten Rat handelt. Ja, man sollte da schon mal drüber reden oder sonst was. Es ist nicht unbedingt notwendig, es ist nicht nur ein gut gemeinter Rat, sondern es ist wirklich eine ernstliche Sache, eine Dringlichkeit. Es hat einen verbindlichen Charakter, wenn Paulus es hier sagt, vor dem Herrn. Tue dies vor dem Herrn. Es ist Gott selbst, auf den er hier bauen soll. Und in seiner Gegenwart und unter seiner Herrschaft soll eben nicht um Worte gestritten werden. Das lesen wir dann weiter. Vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll. Nun, hier müssen wir ein wenig genauer hinschauen, um zu verstehen, was Paulus denn damit meint, wenn er schreibt, nicht um Worte. Meint Paulus denn hier wirklich einzelne Worte, also praktisch ist es eine Wortglauberei, oder meint er damit bestimmte Inhalte, die gemieden werden sollen? Zunächst denke ich, dass Paulus nicht die Diskussion unter Christen per se meint. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Christen gemeinsam auf ein Ergebnis kommen und dass Christen einen gemeinsamen Austausch hegen, zumal Paulus das ja selbst auch gemacht hat. Wir lesen es in Apostelgeschichte 15 oder eben in Galater 2, die Verse 5 bis 6. Da können wir auch mal nochmal aufschlagen. Galater 2, die Verse 5 und 6. Paulus war ja immer eigentlich ein Freund von einer guten Diskussion. Galater 2, die Verse 5 bis 6, da beschreibt er, denen, also da ging es darum, dass es dann auf einmal Christen gab, die gesagt haben, hey, die neuen Christen müssen sich beschneiden lassen und so weiter. Und da geht es darum, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achte das Ansehen der Person nicht. Mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt. Ja, also Paulus redet hier eben von dem Erfolg, den er erzielt hat, er und die anderen Apostel, in dieser Diskussion, wo es darum ging, wie bringen wir den neuen Bekehrten jetzt den Glaubensweg bei? Und er sagte, wir haben hier diskutiert Und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Aber wir haben von der Wahrheit des Evangeliums nichts eingebüßt. Also er war definitiv der Fan davon, dass man sich mit Christen, mit anderen Christen unterhält, um zu einem Ergebnis zu kommen. Ich glaube auch, dass das wichtig ist für einen Christen, sich mal mit Gegenargumenten von einer anderen theologischen Seite oder so auseinanderzusetzen. Das festigt auch den eigenen Glauben. Das festigt auch das, dass man sagt, okay, ich bleibe bei meiner Meinung, weil ich gemerkt habe, dass das wirklich so in der Bibel steht. Oder man kann auch mal lernen, neu zu denken, umzudenken. Es ist wichtig, einen guten Austausch zu haben. Daher glaube ich nicht, dass Paulus eine demütige Diskussion unter Geschwistern gemeint hat. Auch sich einzelnen Worten, also wenn man das im wortwörtlichen Sinne nimmt, zuzuwenden, kann hier nicht gemeint sein, weil auch ich mache das ja gerne, wenn ich einen Text auslege und mir mal einzelne Worte genauer anschaue. Auch das kann wahrscheinlich nicht gemeint sein. Zumal Paulus selbst ja auch viel Gewicht in seine Worte legt. Überhaupt die Bibel ist ja mit Worten geschrieben und deshalb ist es wichtig, dass wir einzelne Worte uns anschauen und sie rausheben, um zu gucken, was die Bedeutung dahinter ist. Was also meint Paulus denn hier? Nun, bereits im ersten Brief des Timotheus beschreibt Paulus genau das gleiche Vorgehen. 1. Timotheus 6, 3 bis 5. Da schreibt Paulus Folgendes: Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Nun, wie schon gesagt, warnt Paulus hier im ersten Timotheusbrief vor Irrlehrern und ich denke, dass Paulus eben genau solches auch hier tut, im zweiten Timotheusbrief. Wenn Paulus sagt, dass man sich nicht streiten soll, dann warnt er also davor, sich nicht auf dem Rücken der Gemeinde mit Irrlehrern zu streiten. Untermauert wird das dann eben noch im zweiten Brief in unserem Abschnitt in den Versen 16 bis 18, die wir vorhin schon gelesen haben. Unheilige und nichtige Schwätzereien meide, sie fördern mehr die Gottlosigkeit und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür und so weiter. Timotheus sah sich bereits Irrlehrern gegenüber, die ihr Unwesen trieben. Sie waren bereits da und sie redeten, Dinge, die nicht wahr sind. Um aber die Gemeinde zu schützen, soll also Timotheus nicht über diese Sachen innerhalb der Gemeinde reden. Er soll nicht diesen Irrlehrern Plattform bieten, worauf sie sich ausbreiten können und worauf sie ihre Lehre darbieten können. Das soll er nicht tun. Das sollen auch wir nicht tun, denn es bringt nichts. Es ist zu nichts Nütze. So lesen wir es in Vers 14. Es ist zu nichts Nütze. Ja, es ist sinnlos. Tut es nicht. Das brauchst du nicht zu machen. Es ist zu nichts Nütze. Es fördert nicht den Glauben der Gläubigen. Das bedeutet es also, wenn Menschen auftreten, die klar eine Irrlehre verbreiten, dann sollen diese Menschen keine Bühne bekommen, auf der sie ihre Irrlehre, präsentieren können. Die Gemeinde ist dazu da, um gesunde Lehre zu verbreiten, um seine Schafe zu frischer Weide zu führen, zu frischen Quellen zu führen, um sie auch zu schützen, um ihnen einen Rahmen zu bieten, um sich zu entfalten, um zu wachsen und zu gedeihen und nicht um, hier jetzt noch irgendwie gegen Wölfe, so wie Paulus es selbst beschreibt in der Apostelgeschichte, anzukämpfen und sich deren Lehre auszusetzen. Dafür ist die Gemeinde nicht da. Die Gemeinde ist keine Plattform für Streitigkeiten. Für uns heute kann das so aussehen, und es ist für uns auch irgendwo selbstverständlich, dass wir jetzt einem Zeugen Jehovas nicht unsere Kanzel darbieten am Sonntagvormittag, dass er mal seinen Standpunkt weitergibt. Das tun wir nicht. Wir bieten auch nicht einem Imam diese Plattform an und sagen auch ihm nicht, ja komm und erklär uns mal den Islam. Vielleicht ist das ja was für uns. Da sagen wir doch auch ganz klar nein. Unsere Gemeinde oder unsere Predigten, unsere ja, Plattformen, die wir bieten, sind dazu da, um gesunde Lehre weiterzugeben. Um auch unsere Schafe zu schützen. Ich vergleiche das mal mit meinem Zuhause. Da habe ich 3 kleine Kinder und ich werde bestimmt nicht in den Wald gehen, einen Wolf holen, den nach Hause bringen und ihn dort rauslassen und dann einfach mal zu sagen, ja, Kinder, jetzt schaut mal, wie ihr damit klarkommt. Was macht ihr jetzt mit dem Wolf? Nein, der Wolf bleibt draußen, er kann bleiben, wo er ist. Und wenn wir uns draußen mal bewegen sollten und da kommt ein Wolf auf uns zu, dann ist es eine andere Situation. Es wäre auch idiotisch, so etwas zu tun und natürlich tut so etwas niemand. Es gibt Menschen, die härten ihre Kinder auf eine ganz besondere Art und Weise ab. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was davon mitbekommen habt. Es gibt in Russland ein orthodoxes, traditionelles Fest, das nennt man das sogenannte Eisbad. Und zwar ist es die Nacht, in der, also das ist irgendwann im Januar, die haben eine andere Zeitrechnung, die Orthodoxen in Russland. Und es ist der Tag, an dem Jesus getauft wurde. Und da, wenn man sich in dieser Nacht eben taufen lässt, im Eiswasser, im Januar, dann bekommt man Sündenvergebung. Es gibt dann eben auch noch orthodoxe Priester, die dann das Wasser weihen. Und jedes Mal, wenn man sich dann da eben drin taufen lässt, bekommt man Sündenvergebung. Nun ist es in Russland so, dass viele ihre Kinder eben auch schon in dieses Eiswasser schmeißen, um sie mitunter einfach abzuhärten. Diese Tradition ist nicht wirklich bei allen Menschen eine gläubige Sache, sondern es ist für viele eben einfach eine Sache, ja, jetzt taufen wir eben unsere Kinder und härten sie mal so richtig ab. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Und ich glaube auch, dass dieser kleine Kerl hier eben auf dem Bild das jetzt vielleicht nicht so toll findet. Genauso ist es aber eben in der Gemeinde und in der Gemeinschaft der Gläubigen. Es ist nicht eben die Bühne für Irrlehren, sondern es soll eine gesunde Erziehung herrschen in unserer Gemeinde. Es soll eine gesunde Lehre herrschen in unserer Gemeinde. Die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen, das Bibellesen selbst natürlich, ja, der Weg und der Ort sind Weg und auch Ort, wo eben diese gesunde Erziehung stattfindet. Die Auswirkungen eines derartigen Vorgehens, die wären nämlich verheerend. Paulus beschreibt diese Auswirkungen in den Versen 14, 16 und 17. Ich habe das mal zusammengefasst. Er schreibt hier, dass sie erstens zu nichts nütze sind. Das haben wir uns schon angeschaut. Es bringt ihr also nichts. Sie verwirren die Zuhörer. Es fördert die Gottlosigkeit und viertens, es frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Dieses Verwirren der Zuhörer hat auch eine tiefere Bedeutung. Es bedeutet nämlich ursprünglich eine Katastrophe und es kommt in der Bibel nur 2-mal vor. Einmal eben hier in 2. Timotheus 2 und in 2. Petrus 2. Da lass uns mal rübergehen. 2. Petrus 2, Vers 6, wo Petrus dann schreibt, und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte. Also, eben auch Sodom und Gomorra wurden eingeäschert, wurden zerstört. Und hier ist eben dieses selbe Wort, Katastrophe, wie auch hier dieses Verwirrung. Also es zerstört irgendwo den Glauben der Zuhörer. Es äschert ihn ein. Es macht ihn brüchig. Es macht ihn vielleicht auch nicht mehr existent. So wie eben bei Sodom und Gomorra. Viele können das Gesagte und worüber diskutiert wird, gar nicht wirklich einordnen. Sie können sich gar nicht wirklich damit auseinandersetzen, weil sie vielleicht noch ja zu jung sind im Glauben, weil sie vielleicht noch nicht weit genug sind im Glauben, um da auch wirklich standhaft zu bleiben und zu sagen, okay, ich setze mich damit jetzt mal kritisch auseinander. Viele sind geistlich einfach, wie gesagt, noch nicht so weit, Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Viele alteingesessene Christen verfallen Irrlehren. Viele Menschen sagen Christus ab, noch im hohen Alter, obwohl sie jahrelang dabei waren. Möge Gott uns davor bewahren. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns bewahrt vor der Stunde des Versuchers. Ich habe oft aber das Gefühl, es muss nur jemand auftreten, der redegewandt ist, der sich gut gibt und der in seinen Predigten ab und zu Jesus gebraucht und schon laufen ihm alle nach, ohne ihn kritisch zu hinterfragen. Aber wisst ihr, nicht überall, wo Jesus drin, wo Jesus draufsteht, wo Jesus, wo dieser Name gesagt wird, ist auch Jesus drin. Das funktioniert leider so nicht. Viele Menschen benutzen die Wahrheit, um die Lüge noch viel giftiger einzuträufeln. Davor ist keiner von uns gefeit und da müssen wir wirklich um Gottes Gnade flehen, dass wir standhaft bleiben können. Daher ist es wichtig, die Schrift zu kennen. Es ist wichtig, sich in Gottes Wort auszukennen, zu wissen, was Gottes Wort sagt, dass wir nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden. Wir müssen die Schrift kennen, wir müssen sie lieben, wir müssen sie studieren, wir müssen, wie gesagt, auch beten, dass Gott uns die Augen öffnet. Aber auch bei uns liegt eben die Verantwortung, dass wir unsere Augen und den Verstand schärfen. Und genau darum geht es dann auch in Vers 15. Aber den Vers 15. Vers, den schieben wir jetzt ans Ende und schauen uns noch weiter an, wie eben diese Irrlehrer ihr Unwesen treiben und was es mit uns zu tun hat. Aber an dieser Stelle möchten wir uns schon mal fragen, wie gehen wir mit Gottes Wort um? Ist es für uns wirklich ein Wegweiser? Ist es für uns wirklich das, was unseren Glauben festigt, oder ist es die Tradition? Das, die Kindergeschichten, die wir aus den Kinderstunden und Jungscharen noch kennen. Oder eben, ja, die Sache, die wir vielleicht unser Leben lang eingeflößt bekommen haben in unseren Gemeinden, was auch gut ist. Aber woran machen wir unseren Glauben fest, möchte ich fragen. Lass uns weitergehen, wie gesagt, in Vers 16. Und wisst ihr, ich liebe es, wie Paulus manchmal schreibt, direkt und offen. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt radikal, was er denkt und was das Problem ist und oft auch, wer dahinter steckt, wer das Problem ist. Für Paulus ist die Reinheit der Gemeinde viel, viel wichtiger als das Ansehen der Person. Viel wichtiger. Er nennt dabei Ross und Reiter. Eine weitere Auswirkung dieser Irrlehre haben wir bereits gelesen in Vers 16. Er beschreibt hier den Inhalt dieser Lehre, dieser Lehrer, und die Neue Genfer Übersetzung überträgt hier folgendermaßen den Vers 16: Lass dich nicht auf das leere Geschwätz gewisser Leute ein, die alles Heilige in den Schmutz ziehen. Das ist nicht die Neue Genfer Übersetzung, sondern die Neue Evangelistische. Entschuldigung. Zu diskutieren mit diesen Leuten, so Paulus, bringt nichts. Lass dich darauf nicht ein. Zu reden und sie zu überzeugen, das klappt nicht. Sie ziehen nämlich das, was uns heilig ist, in den Dreck. Sie nehmen auch keine Rücksicht darauf, was wir glauben und was wir nicht glauben. Daher meide diese Gespräche. Renn weg davon. Meiden steht hier nämlich wieder im Imperativ und es bedeutet sich abwenden. Also sich wegdrehen da davon. Wirklich, vielleicht auch sehr praktisch. Drehe diesen Gesprächen den Rücken zu. Da, wo so geredet wird. An Titus schreibt Paulus sehr ähnliche Worte. An Titus 3, die Verse 9 bis 11. Wo steht, die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nichtig. Einen sektiererischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, denn du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Auch hier der klare Befehl, dieses Gerede zu meiden. Dieses Gerede zu meiden. Auch hier habe ich mich mal hinterfragt. Es geht ja in unserem Leben oder auch in unserem Alltag nicht ständig um Irrlehren, so wie vielleicht bei einem Timotheus. Aber an dieser Stelle möchte ich uns fragen, welchem Gerede leihe ich mein Ohr und von was wende ich mich ab? Wenn ich ganz genau weiß, hier wird schlecht über Menschen geredet, hier wird sowieso vielleicht über Menschen geredet, Infos, die mich nichts angehen, gehe ich dann dahin und bin neugierig? Oder wende ich mich ab und sage, ich möchte damit nichts zu tun haben. Die Heiligkeit Gottes ist in mir, in meinem Leben wichtiger als diese Neuigkeiten. Oder vielleicht auch anderen Dingen. Paulus gibt dem Timotheus und dem Titus die klare Anweisung, Geh da weg davon. Lass dich nicht darauf ein. Ich denke, dass die Abwehr von Irrlehrern in einer natürlichen Weise den Hirten der Gemeinde obliegt. Sie sind dafür verantwortlich und sie werden auch eines Tages vor Gott zur Verantwortung gezogen, was denn in diesen Gemeinden, an unseren Gemeinden, in der Gemeinde weltweit gelehrt wurde. Aber dennoch glaube ich, dass auch die einzelnen Gläubigen dafür verantwortlich sind, wie sie mit ihrem Leben umgehen. Davon bin ich sogar höchst überzeugt. Lass uns mal nach Römer gehen, Römer 12. Und zwar sagt ebenfalls Paulus hier sehr bekannte Worte. Römer 12, die ersten zwei Verse. Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Was Paulus hier verlangt, ist schon ziemlich krass, wie ich finde. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Und dann kommt noch das Ziel, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist und der vollkommene Wille Gottes ist. Also die Verantwortung zu prüfen liegt bei jedem Einzelnen. Zu schauen, was hier passiert, das liegt bei jedem Einzelnen. Und deshalb glaube ich, dass wir uns schon, jeder Einzelne, hinterfragen sollen, was denn der Inhalt unserer Gespräche ist mit unserem Nächsten. Natürlich bei Irrlehre, da müssen wir ganz klar und radikal sein. Aber wie ist es mit diesen kleinen Gesprächen, worüber wir mit unserem Nächsten reden, wenn wir nach dem Gottesdienst zusammenstehen? Was ist da unser Gesprächsinhalt? Worum geht es da? Was war denn Inhalt unserer Gespräche, als wir mit den Freunden mal unterwegs waren? Worum geht's da? Natürlich muss sich sowas auch erst entwickeln, aber haben wir gesinnvolle Gespräche, frage ich mich, oder reden wir eigentlich absolut immer über irgendetwas, Hauptsache nicht über Jesus und über das, was er in meinem Leben getan hat? Es ist nicht leicht, darüber zu reden. Man öffnet sich ja selbst auch in einer gewissen Art und Weise, aber man profitiert eigentlich immer davon, wenn man hört, hey, es gibt ja andere Menschen, die genau die gleichen Probleme haben wie ich. Es gibt ja andere Menschen, die genauso dran sind wie ich. Komm, lass uns da gemeinsam dafür kämpfen. Worüber reden wir? Ich hatte jetzt nicht von Freunden aus der Welt geredet, weil ich glaube, mit Freunden aus der Welt, da wirft man manchmal die Perle vor die Säue. Aber was ist mit den Freunden, mit den Menschen, die wir eben, wie gesagt, aus der Gemeinde kennen? Ich denke, jeder von uns kennt Menschen, wo man ganz genau weiß, wenn ich jetzt mit diesen Personen zusammen bin, dann redet man nur noch über dies und über Jesus und über jenes. Beim einen, da weiß man sofort, wie die aktuelle Serie ausgegangen ist. Beim nächsten, da weiß man sofort, wie es den Kindern geht. Und beim dritten, da weiß man sofort, was der Wald macht. Ein Freund hatte mal meinen Bruder angerufen und gesagt, hey, können wir uns mal wieder treffen? Ich würde mit dir gerne mal wieder über Fußball reden. Versteht mich an dieser Stelle bitte nicht falsch. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auch über Profanes austauscht. Ja, am Dienstag war ja der deutsche Klassiko, Dortmund gegen Bayern. Dortmund hat mal wieder verloren, aber man redet darüber. Und ich bin sogar manchmal der Fan davon, dass man sich erstmal über belanglose Dinge austauscht, weil das schafft auch manchmal Beziehungen. Das merkt man an Freizeiten ganz stark. Aber was ist denn generell der Inhalt in meinem Leben? Worüber rede ich denn wirklich sehr gerne? Ich glaube, das können wir uns mal prüfen, indem wir uns den Spiegel vorhalten und uns überlegen, worüber habe ich heute mit den Menschen in meinem Umfeld geredet? Mit meinem Ehepartner, mit meinen Kindern, mit meinen Freunden, in der Jugendgruppe, in wo auch immer. Worüber habe ich geredet? Lukas 6, Vers 45 sagt, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wovon unser Herz voll ist, davon redet der Mund. Ich kenne das sehr, sehr gut aus meiner Kindheit. Wir hatten früher oder haben wahrscheinlich noch einen Gameboy bei meinen Eltern. Und da gab es dieses uralte Spiel namens Zelda. Und es war für mich das absolut beste Spiel, was es gab auf diesem Gameboy. Und ich habe es wirklich gesuchtet. Und ich musste jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, mit meiner Mama darüber reden, was denn jetzt wieder an diesem Spiel los war. Und meine Mutter musste sich das halt einfach anhören. So war es halt einfach damals. Aber davon war mein Herz total voll und ich musste darüber einfach reden. Wie schon gesagt, ich glaube, es ist gut, wenn wir auch Interessen haben, wenn wir nicht fern sind dieser Welt, weil wir leben nämlich in dieser Welt. Es ist in Ordnung. Ich bin davon kein Gegner. Und ich glaube, dass das Leben Probleme mit sich bringt, über die man auch reden muss. Erziehende Eltern brauchen den Austausch, wie man mit den Kindern umgeht. Ehepaare müssen sich reflektieren, welche Probleme sich da vielleicht ergeben, aber auch welche Siege man erringt und was schön ist. Um mal den Kopf frei zu bekommen, darf man sich über Belangloses unterhalten. So zum Beispiel über die Niederlage der Dortmunder am Dienstag. Aber was nimmt Überhand? Worum geht es denn wirklich in meinem Leben? Was ist mir das Wichtigste, wovon ist mein Herz voll? Paulus schreibt, dass die Gespräche eben mehr und mehr die Gottlosigkeit fördern. Wisst ihr, zu wissen, was im Fußball abgeht, macht Spaß. Zu wissen, wie man kocht, macht satt. Und auch zu wissen, wie man Bäume fällt, hilft im Alltag. Aber alle diese Dinge, all diese Sachen ziehen uns nicht näher zu Gott hin. Sie helfen uns im Alltag, aber keine dieser Gespräche fördert meinen Glauben. Daher müssen wir abwägen in unserem Leben, worauf es denn ankommt. Wie gesagt, ist das Interesse an diesen Dingen nicht falsch per se, doch wovon ist mein Herz erfüllt? Diese Frage stelle ich nochmal. Timotheus soll eben Abstand halten von diesen Lehren, von diesen Gesprächen, die zu nichts bringen, als mehr die Gottlosigkeit zu fördern sogar. Von Abstand halten, da kennen wir uns ja heutzutage aus. 1,50 Abstand halten in der Corona-Pandemie. Mein Bruder war neulich im Laden und er stand dann so in der Kasse oder in der Schlange zum Anstehen und jemand packte tatsächlich seinen Meterstab aus, klappte ihn auf 1,50 und hielt hin und wollte erstmal abmessen, ob das auch wirklich 1,50 sind. Abstand halten, ganz praktisch gemacht. Und genauso ist es auch hier mit Timotheus. Meide diese Gespräche. Dann geht's weiter in Vers 17 und in Vers 18. Man kann sich nämlich davon anstecken, na eben auch wie Corona. Dieses Wort frisst nämlich um sich wie ein Krebsgeschwür, so schreibt es Paulus hier in Vers 17. Krebsgeschwür, das kann auch Wundbrand bedeuten. Und beide Krankheiten, sie breiten sich rasend schnell aus und führen letztendlich oder meistens zum Tod. Im Krieg ist ein Wundbrand oft der Grund dafür gewesen, dass man Glieder amputieren musste. War oft der Grund für eine Amputation. Jemand brachte mal das Beispiel, dass sich ein Arzt in einer Arztpraxis oder in einem Krankenhaus nicht gänzlich vor ansteckenden Krankheiten schützen kann. Er hat nämlich oft Kontakt zu ansteckenden Krankheiten. Aber ein Arzt kann alles dafür tun, um mit diesen Sachen zwar konfrontiert zu werden, aber eben nicht selbst angesteckt zu werden. Zum Beispiel durch den Mundschutz oder eben durch Gummihandschuhe. Und genauso können wir als Gemeinde nicht gänzlich davor bewahrt bleiben, in Kontakt zu treten mit Sinnlosigkeit und vor allem auch mit Irrlehren und mit leerem Geschwätz. Aber wir können mit einer klaren Auslegung des Wortes Gottes, dieser Heiligen Schrift, uns wappnen und dagegen kämpfen, dagegen angehen. Das Problem bei uns Menschen ist aber leider das, dass die Lüge sich schneller ausbreitet als die Wahrheit. Ich glaube, unser sündiges Herz schenkt solchen Sachen eben gern schneller Gehör als der gesunden Lehre. Paulus muss in Timotheus in diesem Brief nicht dazu auffordern zu sündigen, weil ich glaube, das tut er von ganz alleine. Nein, eher das Gegenteil ist der Fall. Er muss ihn immer wieder dazu auffordern, das Gute zu suchen, das Geistliche, das Christliche zu suchen. Eben hier ein Satz, den jemand sagte: Religiöse Täuschungen sind so ansteckend, bösartig und heimtückisch, dass man ihnen nur mit Schutzmasken und Gummihandschuhen begegnen darf. Judas 1, Vers 23 beschreibt, wie man mit Menschen umgehen soll, die eben schon in Irrlehren verfallen sind. Judas 1, es gibt hier nur ein Kapitel, den Vers 23, da steht Folgendes: Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Es ist ein bisschen kompliziert, worum es hier geht, aber eben dieser Ausspruch, dass ihr sie, oder indem ihr sie aus dem Feuer reißt, das spricht genau das. Das sind Menschen, die in dieser Irrlehre drin stecken, die in einer, ja, in einer Lüge drin stecken. Und es ist so gefährlich, die Menschen da rauszureißen, wie eben etwas aus dem Feuer zu reißen. Ein Stück Glut, eine Kartoffel, eine Feuerpizza oder sonst irgendetwas. Da kann man sich verbrennen. Es ist gefährlich. Dieser Vers beschreibt eben den Umgang mit diesen Menschen. Die Bibel warnt sehr oft und auch sehr ausdrücklich davor, oder vor den Gefahren der Irrlehre der Welt und dessen Auswirkungen auf uns Christen. Da nimmt die Bibel ebenfalls kein Blatt vor den Mund und ich bin der Bibel dafür unglaublich dankbar, muss ich sagen. Ich habe jetzt hier ein paar Bibelstellen, ein 1. Johannes, ein Jakobus und nochmal ein 1. Johannes, die ich jetzt relativ schnell vorlesen werde. 1. Johannes 5, 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Jakobus 4, 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Und dann eben 1. Johannes 4, 1 und 5, da muss ich kurz selber aufschlagen. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Also hier drei wirklich prägnante Verse, wo es darum geht, wie sich die Welt danach verzehrt, Christen wirklich zu verschlingen, wenn man das so sagen kann. Wie es auch Menschen, die eine Irrlehre verbreiten, wie es ihnen darum geht, Menschen in ihren Bann zu ziehen, wie es ihnen darum geht, Menschen ja in ihren Sog zu reißen, wie die Welt uns auch gerne lockt. Aber die Bibel warnt uns davor. Die Bibel warnt uns davor. Die beiden Männer, die Paulus hier auch eben beim Namen nennt, waren mal dabei. Hier steht: Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Weil sie abgeirrt sind, waren sie mal dabei, sie waren mal in der Gemeinde. Und das werden wir auch in Vers 19 folgende im nächsten Teil uns anschauen, wo es dann darum gehen wird, dass es Menschen gibt, die in der Gemeinde sind, aber nicht wirklich dabei sind. Das ist auch höchst interessant und krass zugleich. Aber hier geht es eben um diese beiden Männer. Und sie behaupten etwas sehr, sehr Fahrlässiges. Und zwar sagen sie in Vers 18, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Die Auferstehung sei schon geschehen. Nun würden wir sagen, ja klar, das ist doch eine ganz klare Irrlehre. Wir haben doch in der Schrift viele Stellen. Und selbst Paulus ist sich mit dieser Irrlehre schon ist sich vertraut. Er spricht im zweiten Thessalonicher Brief darüber und so weiter. Paulus nennt hier die Namen der Irrlehrer und zeigt ihr falsches Handeln auf. Es ist ihm dabei nicht wichtig, dass er ja vielleicht diese Menschen verletzen könnte, sondern er sagt ganz klar, diese Menschen, diese zwei, sind Irrlehrer. Sie sind Irrlehrer. Wir haben dazu, glaube ich, ein gutes Recht, weil wir müssen die Herde Gottes schützen. Wir haben dazu ein gutes Recht, Ross und Reiter zu nennen und zu sagen, Leute, passt auf bei diesen Menschen, passt auf bei diesen Lehrern, passt auf bei diesen Sachen. Ich glaube, dass uns da dieses Mal die Gesellschaft eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel vorgibt. Und zwar haben wir immer wieder in den Zeitungen Artikel, wo man drüber stolpert, in denen es immer wieder auch gegen bestimmte Personen und vielleicht auch Politiker geht. Und diese Artikel und Zeitungsberichte oder eben auch die Nachrichten scheuen sich nicht davor, Namen zu nennen und auch deren Vergehen. Und dabei ist es ihnen völlig egal, wer es ist, seien es Ärzte, Musiker, Politiker oder eben Gemeinden, die sich an Corona infiziert haben oder amerikanische Präsidenten. Die Medien nehmen da kein Blatt vor den Mund und sie hauen richtig raus. Oft sehr brutal, wie ich finde. Namen und Herkünfte werden dabei gerne und schnell genannt. Warum tun wir das nicht auch in der Gemeinde? Wenn es Menschen gibt, die klar gegen Gottes Wort sprechen, die zum Beispiel klar die Gnade aus dem Mittelpunkt rücken, die sich nicht auf das Wort Gottes berufen, die sagen, sola scriptura, kann man so nicht sehen, sola gratia, kann man so nicht sehen. Warum werden diese Menschen nicht an den Pranger gestellt? Ich erwähnte vorhin schon die Zeugen Jehovas oder eben auch die Moslems, die klar gegen das reden, was Gottes Wort entspricht. Aber eben, was ist mit solchen, die vielleicht ein bisschen unauffälliger sind, die vielleicht ein bisschen schleichender ihre Lehren bringen? Sind wir da vielleicht schon eingeschlafen? Sind wir da vielleicht schon auf einem Weg, der nicht gut ist, wo wir vielleicht selber Ermahnung brauchen? Und da reihe ich mich genauso ein. Wir müssen wachsam sein und uns genau aussuchen, wer unser Einfluss ist. Von daher prüfet alles und das Gute behaltet. Und dafür brauchen wir eine gute Kenntnis der Schrift. Es ist unabdingbar, dass wir Gottes Wort schätzen, dass wir die Schätze daraus schöpfen und sie uns zu eigen machen. Das ist das Wichtigste. Wir brauchen eine gute Kenntnis der Heiligen Schrift und Weisheit. Und dann schauen wir uns noch den letzten Vers an von heute, und zwar jetzt kommt der Vers 15. Vers 15, in diesem Vers, der eben zwischen diesen Versen steht, die wir uns angeschaut haben, da kommt Paulus wieder mit dieser bekannten Abkehr von etwas, Hinkehr zu etwas. Und zwar sagt er, tue dies nicht, ja, also er sagt, wende dich ab von dem Weg der Irrlehrer, wende dich ab von dem, was sie sagen und wie sie sind und so weiter, von diesem nichtigen Geschwätz und wende dich zu etwas. Und das möchte ich nochmal lesen, Vers 15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Wir teilen diesen Vers jetzt nochmal in drei Teile auf. Es dauert nicht mehr lang, aber es sind drei Teile, die doch sehr wichtig sind. Und zwar lesen wir hier nochmal im ersten, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen. Strebe eifrig ist eben auch hier wieder ein Imperativ, also wieder ganz klar diese Befehlsform, tue dies, strebe danach. Eifrig streben bedeutet hier in diesem Fall durch Beharrlichkeit ein bestimmtes Ziel erreichen. Man könnte auch vielleicht sagen Disziplin oder so etwas. Petrus beschreibt ebenfalls Irrlehrer, indem er in 2. Petrus 2, Vers 1 Folgendes sagt. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen, und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Genau das Gegenteil von den Irrlehrern soll eben der Timotheus tun, und deswegen diese Stelle aus dem Petrusbrief, wie Irrlehrer drauf sind. Statt diese Irrlehren einfach gewähren zu lassen, soll Timotheus nun mit vollem Eifer, mit Elan, mit Inbrunst, mit höchstem Einsatz für Gott sein Wort und seine Wahrheit so vollständig, so klar und so unmissverständlich wie möglich weitergeben. Das ist wichtig. Wir alle sind dazu verpflichtet, die Bibel, wie gesagt, zu studieren, darin zu forschen, besser zu werden, wo was steht. Und um, wenn möglich, einander zu helfen, wieder den richtigen Weg zu finden. Und dabei darf niemals der Mensch im Mittelpunkt stehen. Niemals darf die Gemeinde oder meine eigene Haut im Mittelpunkt stehen, sondern Timotheus wird angehalten, eifrig danach zu streben, dich Gott als bewährt zu erweisen. Timotheus soll alles für Gott tun. Er soll sich vor Gott bewähren und nicht vor den Menschen. Denn einen Richterspruch erwarten wir nicht von den Menschen letztendlich, sondern eben von Gott. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Dinge, die wir tun, und sei es jemanden zu ermahnen, für Gott tun. Und sei es etwas auf den Punkt zu bringen und zu sagen, ich sehe hier eine Gefahr, auch das für Gott zu tun. Aber ich glaube, manchmal kann uns das auch Mut geben, zu sagen, hey, ich bin in Gottes Auftrag unterwegs und das, was hier geschieht, ist einfach nicht richtig. Und deshalb möchte ich es für Gott tun. Wir tun es, um Gott zu gefallen. Das soll unsere Motivation sein. Nun, ich glaube, dass wir jungen Männer oder überhaupt Jünglinge, wenn man das so sagen darf, heutzutage noch, dass sie keine Kosten und Mühen dafür scheuen, um das Mädchen, das sie lieben, zu beeindrucken, um es von sich zu überzeugen. Genauso wenig scheuen wahrscheinlich die Damen die Kosten und Mühen und die Zeit vor dem Spiegel, um sich rauszuputzen, um dem Mann ihrer Herzen auch wirklich zu gefallen. Wisst ihr, genauso soll unsere Einstellung sein, Gott gegenüber, alles dafür zu tun, dass Gott sich verherrlicht in unserem Leben. Mit dieser Freude und mit diesem Elan. Das soll unser Ziel sein. Und weiter, so geht es in diesem Vers, soll Timotheus sich beweisen als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht. Ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht. Weil wenn du dich nämlich nach Gottes Worten ausrichtest, dann brauchst du dich auch nicht zu schämen. Wenn du dich danach ausrichtest, Gott zu gefallen, dann brauchst du dich ganz automatisch nicht zu schämen. Schämen wird hier auch damit übersetzt oder kann übersetzt worden werden, das schmerzhafte Gefühl des Gewissens, etwas Unehrenhaftes getan zu haben. Das ist die Scham. Etwas zu tun, etwas Unehrenhaftes zu tun. Unsere Aufrichtigkeit vor Gott wird eines Tages, wenn wir vor ihm oder vor seine Augen treten, eine Auswirkung haben. 1. Johannes 2, Vers 28 sagt uns etwas darüber. Und zwar, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Den letztendlichen Richterspruch erwarten wir von Jesus. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns bei ihm in einem reinen Gewissen befinden, dass wir vor ihm gut dastehen und nicht hauptsächlich voreinander und vor unserer Gemeinde. Manchmal, so ist es vielleicht in unserem Leben, da ist man der Sündenbock, weil man immer bestimmte Dinge anspricht. Aber wenn es Gott zur Ehre ist, dann ist es genau das Richtige. Und wenn wir versuchen, mit unserem Tun hier auf der Erde Menschen zu gefallen, dann wird dieser Schuss nach hinten losgehen. Das wird nichts bringen. Sucht Gottes Ehre. Timotheus, schaue danach, dass du dich nachher nicht schämen brauchst. Und den letzten und dritten Teil, was Timotheus tun soll, ist, du sollst jemand sein, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Ich weiß, hier gibt es jetzt verschiedene Übersetzungen, das werden wir uns gleich anschauen, aber ich glaube, dass es eine wunderbare Aufgabe ist und auch eine wunderbare Auszeichnung für jemanden ist, wenn über jemanden gesagt wird, du teilst das Wort der Wahrheit recht aus. Das Wort der Wahrheit, das wird in der Bibel sehr oft als das Evangelium bezeichnet. Nicht zuletzt in Johannes 1, Vers 14, wo steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das des, oder als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Hier wird über Jesus geschrieben, und hier wissen wir, hier ist das Evangelium gemeint, Jesus Christus. Ebenfalls ist dieses Wort der Wahrheit ein Erkennungszeichen für den Lehrer des Wortes Gottes. In 2. Korinther 6, Vers 7, da sagt Paulus noch zum Abschluss, 2. Korinther 6, Vers 7, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der rechten und der linken, also hier beschreibt er sich und seinen Dienst, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes. Es ist ein Erkennungszeichen eines Christen, wenn man sich um das Wort der Wahrheit kümmert, wenn man sich darum schert, wenn man es kennt und wenn man es austeilt. Timotheus wird also wiederum angehalten, das Evangelium von Jesus weiterzugeben. Und das nicht irgendwie. Die Elberfelder übersetzt hier wörtlich, indem sie schreibt, ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtlinie oder Richtung schneidet. Nun, gerade schneiden kommt von einer Geradlinigkeit und das ist auch die wörtlichste Übersetzung von diesem Vers. Ein Farmer zum Beispiel, der pflügt seinen Acker gerade und ein Maurer setzt auch seine Mauer am allerbesten gerade, es sei denn, es ist eine Rundhütte, aber wer baut heutzutage denn schon so? Nein, es geht hier um Geradlinigkeit. Jemand, der das Evangelium geradlinig predigt, nicht umhüllt mit irgendwelchen schönen Floskeln, in Watte packt, nein, in gerader Weise austeilt. Timotheus soll so einer sein. Gottes Wort ist also allgenügsam. Es geht darum, Gottes Wort weiterzugeben. Und über Gottes Wort werden wir uns später nochmal im dritten Kapitel, Gedanken machen, wo Paulus diesem Wort Gottes wirklich volle Autorität zugesteht. Und zwischen all diesen Stürmen der Zeit und der Versuchungen des Teufels und auch der Gesellschaft, der Versuchungen vielleicht auch, die wir in unserem Leben schon erfahren haben, Gottes Wort zu verlästern, wissen wir, dass Gott zu seinem Wort steht. Wir wissen, dass Gott sein Wort niemals loslassen wird, sondern dass es Gott ist, der über den Dingen steht und zum Schluss wird er sich über den Staub erheben. Deshalb soll es unsere Aufgabe sein, dieses Wort der Wahrheit, die Heilige Schrift, zu kennen, sie zu lieben, sie auswendig zu lernen, sie anzuwenden in unserem Leben, damit wir den listigen Angriffen des Teufels widerstehen können, damit wir auch wissen, wo oben und unten ist, was Gottes Wille ist für uns in unserem Leben. Das ist unersetzlich für uns. Aber eine wunderbare Aufgabe, etwas wirklich Wunderschönes. Und ich möchte zum Schluss noch aus Psalm 119 wieder ein paar Verse vorlesen, die mir mal sehr wichtig geworden sind. Psalm 119, die Verse 9 bis 16. Da geht es um Folgendes. Psalm 119, 6. Entschuldigung, 9 bis 16. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist du, o Herr, lehre mich deine Anweisungen. Mit meinen Lippen verkündige ich alle Bestimmungen deines Mundes. Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. Ich glaube, wenn wir das mal über unser Leben sagen können, dann haben wir schon viel erreicht. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Damit möchte ich schließen für heute und ich hoffe, dass wir das Wort Gottes nicht als irgendetwas behandeln, das man wie alles andere behandelt, sondern es hat Sonderstellung. Es ist heilig und unfehlbar. Lasst uns darin wirklich forschen, was der Wille Gottes ist. Für uns als Gemeinde, für uns ganz persönlich. Und lasst uns auch danach schauen, dass wir Gottes Wort bewahren, damit wir nicht gegen Gott sündigen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus Christus, und so danke ich dir von Herzen, dass wir dein Wort haben. Ja, in diesen Stürmen dieser Zeit, in einer Welt, die sich nicht darum schert, deine Gebote zu befolgen, da sind wir vielleicht umso mehr dazu angehalten, zu hinterfragen, was dein Wille ist, zu hinterfragen, was du von uns willst, wie wir unseren Gemeindealltag leben sollen, wie wir aber auch vor allem ganz persönlich unseren Alltag leben sollen. Was möchtest du von uns? Wo wollen wir uns verändern? Herr, und ich bete auch da für mich ganz besonders, hilf mir, dass ich dein Wort bewahre in meinem Inneren, dass ich nicht gegen dich sündige, dass du mir so heilig und wertvoll bist, dass ich mich schäme, gegen deine Gebote zu verstoßen. Herr Jesus, danke, dass wir dein Wort haben, dass wir, wie gesagt, daran forschen können. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir davon auch Gebrauch machen. Danke für diese GBS für heute, von heute wieder, für die Verse, die wir uns anschauen können. Und bewahre du auch uns als Gemeinde davor, Irrlehren Raum zu geben, nutzlosen Gesprächen Raum zu geben. Bewahre du unsere Herzen davor, sie mit Sinnlosigkeit zu füllen, sondern wir wollen sie mit dir und deiner Heiligkeit füllen. Weil du bist letztendlich Richter über uns, Herr. Und es kommt im Endeffekt darauf an, wie du über uns denkst und nicht wie unsere Nächsten über uns denken, Herr. Danke für deine Liebe und für deinen langen Atem uns gegenüber, weil wir sind sündige Geschöpfe. Danke dafür, Vater. Amen.